ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da hätte ich erstmal gern den Namen.
Babette Baraniec.
Baraniec? Wo genau. Kommt der Name her? Baraniec?
Das ist ein polnischer Name. Und Baran ist, glaube ich, der Hammel.
Geburtstag?
18.11.76.
Geburtsort?
Leipzig.
Wohnort ist auch Leipzig. Das heißt, ja. Sie sind von zu Hause. Sie wollten immer nach Leipzig zurück.
Ja, genau.
Was ist so toll an der Stadt Leipzig? Sie können das hohe Lied auf die Stadt singen jetzt.
Ah ja, die Menschen sind großartig, die Stadt ist toll. Sie ist relativ klein und übersichtlich. Aber
relativ klein hören die Leipziger, glaube ich, nicht so gerne.
Naja, ich war lange in Hamburg und im Vergleich dazu ist Leipzig doch relativ klein, aber großartig. Also man hat alles, was man braucht, man hat wunderschöne Orte, man hat viel Grün und die Leipziger sind einfach wundervoll.
Das war die Werbeeinblendung für Leipzig. Mhm. Wir können Ähnliches zu Magdeburg, Erfurt und Halle und Dresden sicherlich auch machen. Der Beruf.
Ich bin ursprünglich Biologin. Ich habe in Hamburg promoviert in Neurobiologie und bin später dann aber Medizinpädagogin geworden und habe Pflegefachkräfte ausgebildet.
Haben Sie das bedauert, dass Sie aus der akademischen Laufbahn raus sind? Hätten Sie da gern weitergemacht?
Also Forschung habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber ich habe dann ein Kind bekommen und bin schwer krank geworden. Und da ist Forschung tatsächlich nicht das Beste, was man machen kann, weil es ein doch sehr hartes Pflaster ist. Und ich wollte auch tatsächlich immer unterrichten. Also Medizinpädagogik stand immer bei mir auf der Wunschliste.
Genau, Lehrerin wollten Sie auch mal werden?
Naja, genau. Also irgendwie wollte ich Menschen was beibringen, mein Wissen teilen. Und da kam das dann tatsächlich.
Und Menschen was beibringen bzw. vermitteln im Austausch, das machen Sie ja jetzt erst recht mit dem Krebscampus. Ja. Wir kommen darauf zu sprechen. Was treibt Sie an, Frau Baraniec?
Also mich persönlich treibt schon immer an, dass ich so eine Art von Liste habe, mit der ich ins Leben gekommen bin, mit Dingen, die ich abhaken muss an Erfahrungen. So habe ich mir das als junge Frau schon immer vorgestellt, weil ich sehr, sehr viel erlebe. Und was die Krankheiten betrifft, da habe ich jetzt schon ganz viele Haken hinter alle möglichen Therapien gesetzt. Und ich sehe das eher so als Erfahrungen machen und diese Erfahrungen nehmen und irgendwas daraus kreieren. Ich glaube, das ist etwas, was mich schon immer angetrieben hat, auch schlechte Erfahrungen als etwas zu sehen, woraus man lernen kann, das zu nehmen und dann irgendwas Positives draufbauen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, warum ich jetzt eben auch Lehrerin für Menschen mit Krebs geworden bin, weil ich denke, dass Erfahrungen wertvoll sind, egal in welche Richtung die gehen.
Das stimmt. Sie machen das Beste aus etwas, was man eigentlich gar nicht haben will.
Genau.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ja, in Leipzig auf jeden Fall. Ja. Auch tatsächlich in Hamburg. Also ich habe tatsächlich zwei Städte, in denen ich mich sehr zu Hause fühle, weil auch Hamburg, obwohl es so groß ist, doch sehr klein wirkt und weil es da viel Wasser gibt. Ich dachte früher immer, Hamburg liegt am Meer. Als ich dorthin gezogen bin, war ich sehr enttäuscht, dass es doch noch ein paar Kilometer sind. Aber die Elbe ist auch wunderbar und hat sogar Sandstrand. Aber eigentlich bin ich, glaube ich, gar nicht so ortsgebunden, sondern menschengebunden. Ich brauche Menschen um mich rum, wo ich mich zu Hause fühlen kann. Und das kann von mir aus in Hamburg, in Leipzig oder Magdeburg sein.
Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
Das war Mine tatsächlich. Mine berührt mich immer, aber ich habe ja den Sächsischen Gründerinnenpreis im November bekommen. Und wir hatten die Karten für das Konzert am gleichen Tag, schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, weil das doch immer sehr schnell ausverkauft ist. Und ich habe mich erst ein bisschen geärgert, also nicht geärgert, dass ich den Preis bekommen habe, aber dass ich dann nicht auf das Konzert gehen kann. Nun war die Preisverleihung aber in Leipzig und das Konzert auch in Leipzig, sodass wir von der Preisverleihung gleich auf das Konzert konnten. Und das war einfach phänomenal, weil ich bin ja sehr lange schon an Krebs erkrankt. Und alleine diesen Sächsischen Gründerinnenpreis zu bekommen, obwohl ich chronisch krank bin und dann noch auf diesem Konzert zu stehen und dieses Leben zu spüren und zu sehen, dass wir vieles gar nicht wissen, was wir machen können, bevor wir loslaufen. Und das ist ja auch das, was Mine immer wieder singt. Ne? Sie singt ja immer wieder von diesen Zweifeln und dass man nicht immer alles wissen kann. Und das hat mich sehr berührt, da zu stehen mit Tausenden von Menschen als gekrönte Preisträgerin und trotzdem da auch hingehen zu können und leben zu können.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie bei so einem Konzert 2 Stunden stehen müssen? Geht das?
Ja. Ich merke das am nächsten Tag. Wenn ich viel mache, bin ich dann 2-3 Tage nicht mehr so stark, aber das geht, weil Musik ja auch euphorisiert. Also das, wenn man auf einem Konzert ist. vergisst man viele Schmerzen.
Also
viel
an dem Tag gab es wahrscheinlich dann doch mehrere Adrenalinausschüttungen. Mhm. Ne? Und überhaupt in den November, verrückter Monat, am 18. hatten Sie erstmal Geburtstag,
genau.
Am 27. der Gründerinnenpreis, abends dann das Mine-Konzert.
Ja.
Und wie hat sich das jetzt bemerkbar gemacht, dass Sie den Gründerinnenpreis gewonnen haben? Wie viele Kontakte sind dadurch entstanden?
Oh, sehr, sehr viele. Also das, was wir ja brauchen mit dem Krebscampus, ist Sichtbarkeit. Weil wir eben noch sehr jung sind und gerade anfangen, über die sozialen Medien sichtbar zu werden. Aber viele Menschen mit Krebs sind ja jetzt nicht unbedingt auf Instagram. Das heißt, jetzt kam die LVZ, ne? Wir sind in der Zeitung gewesen, die Krankenkassen haben uns bemerkt, jetzt können wir mit den Krankenkassen in Austausch treten, wie wir das in die Versorgung integrieren können, diese Art der Patientenversorgung. Ich bin hier bei Ihnen. Also es kommen immer mehr Menschen und nehmen uns wahr und wir können mehr in den Austausch gehen und erzählen, was wir überhaupt machen.
Welches Buch, Frau Baran, jetzt hat Sie zuletzt bewegt?
Ich würde viel mehr lesen gerne. Ich habe früher ganz viel gelesen. Ich habe tatsächlich mal 2 Jahre Germanistik studiert. Aber ich komme selten dazu. Was mich aber in meinem Leben immer begleitet hat, sind Bücher, die zeigen, dass wir Frauen auch sehr viel mehr machen können, als uns manchmal zugestanden wird. Und es gibt ein Buch, das heißt Die Hälfte des Himmels. Das geht darum, wie Frauen trotz widriger Umstände in der ganzen Welt versuchen, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Da geht es hauptsächlich um Menschen oder um Frauen aus ärmeren Regionen, Afrika, Asien. Aber auch wenn das Leben manchmal anstrengend ist oder schwer ist, wir doch die Chance haben, mit der richtigen Unterstützung viel zu leisten. Das trägt mich, glaube ich, schon seit ich eine junge Frau bin.
Die Hälfte des Himmels.
Ja.
Wie Frauen weltweit für eine bessere Zukunft kämpfen.
Genau.
Von Niklas Christoph und Cheryl
Wudun. Das sind ein paar, die durch die Welt gereist sind und eben so Projekte von Frauen, die von Frauen initiiert wurden, zu beschreiben, zu erklären, warum manche Projekte scheitern, ne? Und welche Projekte halt tatsächlich dann auch langfristig Wirkung haben in der Gesellschaft. Sehr spannend.
Wie beginnt Ihr Tag?
Normalerweise anders als heute. Also normalerweise habe ich ein Schulkind, ne? Meine Tochter ist 13. Und da beginnt der Tag früh mit Vorbereitung der Schule, Schultasche packen, Kind wecken, immer wieder antreiben, der Bus kommt gleich. Und heute hat dann im Krankenhaus begonnen mein Tag, weil ich tatsächlich gerade eine Woche schon im Krankenhaus bin. Ich habe mich heute beurlauben lassen und da hat der Tag gestartet mit wunderbaren Pflegefachkräften, die mich geweckt haben, Puls gemessen haben, Blutdruck gemessen haben. Dann brachte eine wunderbare Frau das Essen an mein Bett und ja, dann bin ich beurlaubt worden und bin jetzt hier.
Eine wunderbare Frau brachte das Essen. War das Essen auch wunderbar? Ich habe zu Krankenhausessen ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis und möglicherweise ganz böse Vorurteile, aber ich glaube, die sind gar nicht so vorurteilig, sondern
die sind die Realität.
Krankenhausessen ist ziemlich mies, ne?
Ja.
Nicht zur Heilung geeignet.
Nein, also es wundert mich immer noch, dass da in vielen Krankenhäusern noch keine Änderungen gemacht wurden. Also ich glaube, Salat habe ich lange nicht mehr gesehen oder frisches Gemüse. Es ist, wie es ist. Ich lasse mir was vorbeibringen. Aber das ist tatsächlich verbesserungswürdig schon seit Jahren.
Das heißt, von hier müssen Sie wieder zurück ins Krankenhaus?
Na, da gehe ich erstmal nach Hause, lasse mich bekochen, eben damit ich mal was anderes essen kann. Und muss dann aber späten Nachmittag wieder ins Krankenhaus, genau.
Die Biologin, Gründerin, krebskrank und krebserfahren, Babette Baran jetzt bei MDR Kultur. Und für Sie, Frau Baran, jetzt und für Ihren Gefährten selbstverständlich auch und alle, die das Konzert von Mine im Haus Auensee am 27. November erlebt haben und die sowieso Mine-Fans sind, ein Titel, der für vieles passt, nämlich Ratlosigkeit und Zweifel, die durchaus keine schlechten Ratgeber sein müssen. Mine bei MDR Kultur trifft.
Wenn ich könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt, dass alles besser wird und dass es hält. Wenn ich könnte, glaubte ich, dass es nicht sein muss, dass nach dem Tod das Ende ist, dass Tod heißt, es ist Schluss. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht. Was fällt ins Gewicht? Ich weiß es nicht.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Und da frage ich Babette Baranietz, ich kriege es mit der Betonung irgendwie noch hin. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Mein Vorbild war tatsächlich immer mein Opa, weil der mich auch am meisten geprägt hat, selber auch Biologe. Mit dem habe ich das erste Mal durch ein Mikroskop geschaut. Er hatte so ein altes Mikroskop bei sich zu Hause und als Kind hat er dann mit mir Pfützenwasser angeschaut und mir gezeigt, wie viel Leben in so einem Tropfen Pfütze ist. Und da ist die Liebe zur Biologie und zu Leben entstanden, also mit ihm an meiner Seite. Und er hat mich auch so sehr inspiriert, weil er bis zum Schluss immer nach Wissen gejagt ist. Also er hat mit 70 noch Chinesisch gelernt und traditionelle chinesische Medizin sich damit beschäftigt, sehr tief in die Astronomie eingestiegen und war so ein sehr interessierter, schlauer Mann. Und diese Suche nach Wissen, ich glaube, die hat mich sehr geprägt und deswegen bin ich wahrscheinlich auch Forscherin geworden.
Und er hat Ihnen noch so ein bisschen vorgelebt, dass man alles immer machen kann, solange der Kopf funktioniert.
Ja, genau. Sein Kopf war bis zum Schluss auch wirklich sehr stark. Also er war sehr stark auch immer noch interessiert am Weltgeschehen. Und erst als er über 90 war und der Kopf dann nicht mehr so funktioniert hat, hat er dann gesagt, dann ist es auch Zeit zu gehen. Also tatsächlich eine bewusste Entscheidung für ihn, weil ohne Kopf also er auch keinen Sinn für sich gesehen hat.
Aber Sterbehilfe hat er
nicht? Nein, er hat aber einfach dann mit 93 also es gut sein lassen, das Kämpfen sein lassen und sich von uns auch verabschiedet. Also für ihn war dann auch klar, als Biologe jetzt ist es auch für ihn gut.
Sie sind 1976 in Leipzig geboren.
Ja.
Als Kind welcher Eltern? Was haben Ihre Eltern gemacht?
Beruflich, meinen Sie? Meinen biologischen Vater kannte ich tatsächlich noch nicht. Also den habe ich erst kennengelernt, da war ich 30. Da habe ich ihn auf Facebook angeschrieben. Hallo, ich glaube, Sie sind mein Vater. Sehr spannend. Im Kino hat er gearbeitet zum Beispiel oder die Post weggefahren. Meine Mutter ist Finanzökonom gewesen und vorher bei der Polizei, also in Leipzig, so im Rathaus, in der Rathausumgebung gearbeitet. Fast die ganze Familie war im Rathaus tätig.
Und 1989, friedliche Revolution, Sie 13. Wie haben Sie diesen besonderen historischen Moment erlebt?
Ja, es war sehr ambivalent. Also ich weiß, es war ganz spannend, das erste Mal in den Westen zu fahren mit Westgeld, sich da Dinge zu kaufen, die man vorher nie gesehen hat. Andererseits hat es natürlich auch ein bisschen Angst gemacht, weil wir ja gar nicht wussten, was da auf uns zukommt. Auch das ganze Schulsystem sich ja geändert hat. Also ich weiß, dass für uns Schüler diese Orientierung ganz schwierig war mit Übergangsklassen, plötzlich Gymnasium. Das waren ja plötzlich Entscheidungen, die man auch selber mittreffen musste. Vorher war das ja ein bisschen mehr strukturiert, wer an welche Schule kommt. Und da waren plötzlich Fragen, an welche Schule möchtest du denn gehen? Und ich kannte die Schulen alle gar nicht und musste 3 Schulen angeben, welches Gymnasium es sein soll. Also es war orientierungslos am Anfang tatsächlich für alle Beteiligten.
Freiheit als Überforderung.
Ja, genau.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Neben dem Großvater, da waren wahrscheinlich ganz viele Bildungserlebnisse.
Ja, ich selber, da ich ja selber Medizinpädagogin bin, habe ich ja selber auch Bildung mitgestaltet. Und für mich ist es immer wunderbar, wenn ich sehe, dass man schwere Dinge anschaulich erklären kann, sodass bei meinem Gegenüber, damals zum Beispiel meine Pflege-Azubis, so Aha-Effekte kommen, dass sie plötzlich auch die Biologie, die komplizierte Biologie eines Menschen verstehen, weil man das bildlich macht. Ne? Und das sind so jetzt die Momente, auch wenn ich mit Menschen mit Krebs rede, wenn ich denen erklären kann, wie eine Leber funktioniert oder das Herz und sie plötzlich auch verstehen, wie ihr Körper funktioniert. Das finde ich immer ganz spannend. Wie bringe ich so schwierige, komplexe Situationen so einfach in eine bildliche Form, dass sie für alle verständlich sind?
Diese Ausbildung zur Medizinpädagogin haben Sie gemacht in der Helios-Klinik in Plauen.
Ja, genau.
Die Ausbildung, also schon krebserkrankt.
Ja, ja. Ich war vorher Forscherin, habe dann mein Kit bekommen und Krebs zur gleichen Zeit und musste mich dann beruflich neu orientieren. Und ich wollte immer Lehrerin sein, hatte aber ja die Ausbildung gar nicht. Und war dann eine Zeit lang in Plauen in der Jugendherberge und habe da Toiletten geputzt und an der Rezeption gearbeitet. Und das war für mich als Forscherin nicht befriedigend. Ich brauchte irgendwas Herausforderndes und habe die Stellenanzeige gesehen und habe einfach angerufen, gesagt, ich habe die Ausbildung nicht, aber ich würde es gern machen. Und da hat Helios gesagt, können Sie aber nur, wenn Sie das Studium auf unsere Kosten machen. Es war ein 6er im Lotto, wirklich.
Absolut.
Und es war mein Traumberuf.
Und alle waren zufrieden?
Ja,
dass diese Entscheidung so für Sie gefallen ist.
Ja, und ich bin tatsächlich immer offen mit meiner Erkrankung umgegangen. Ich habe immer auch meinen Arbeitgebern gesagt, ja, Sie müssen aber wissen, bevor ich den Arbeitsvertrag nach der Probezeit unterschreibe, Sie müssen wissen, wen Sie sich da einkaufen. Ich bin chronisch krank und ich kann immer mal wieder im Krankenhaus landen. Und diese Offenheit hat es denen auch einfacher gemacht, sich darauf einzulassen.
Wie ist das eigentlich, wenn man sagen muss, also ich bin ganz, ganz toll. Ich bin auch sehr gebildet und ich bin auch sehr empathisch und wahrscheinlich sogar eine gute Pädagogin. Aber ich bin in dem Sinne nicht so leistungsfähig, wie Sie sich das vielleicht wünschen oder vorstellen. Ist das ein Problem?
Also für mich persönlich tatsächlich nicht, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe. Aber das ist auch wieder dieses, ich möchte ja, dass mein Gegenüber, mein Arbeitgeber auch mit mir zufrieden ist. Also auch weiß, worauf er sich einlässt, so genau so wie ich möchte, auf wen ich mich einlasse. Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Ich würde gar nicht sagen, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Ich bin punktuell nicht leistungsfähig. Ich bin ja nicht dauerkrank. Also ich habe zwar die Erkrankung, aber sie ist jetzt nicht immer leistungsmindernd. Ich glaube, dass viele chronisch kranke Menschen gerade dann, wenn sie gute Phasen haben, extra viel arbeiten, weil sie denken, sie müssten das andere kompensieren.
Kann sein, ja.
Und wir sind natürlich auch viel stressresilienter. Ne? Also wir haben ja schon so viele Dinge erlebt, auf Arbeit bringt uns nichts mehr aus der Ruhe. Das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir haben. Ne? Wenn die ganze Schule zusammenbricht, weil irgendwie viele Lehrer krank sind, sind wir noch die oben. Ne?
Dann
die
sagen fahren. Sie, so what?
Ja, genau.
Wo ist das Problem?
Eben.
Also. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Also tatsächlich immer in der Natur, am Meer, in den Bergen. Aber ich sage es immer wieder, am lebendigsten fühle ich mich nach einer großen Operation, wenn ich das erste Mal wieder duschen gehen kann. Das ist unglaublich. Das glaubt mir wahrscheinlich auch keiner, der das nicht selber kennt. Man kann ja lange nicht duschen nach einer Operation, ne? Weil dann die Nähte, müsste das ja erstmal alles verheilen. Und wenn man dann das erste Mal alleine sich wieder waschen kann und das Wasser so über einen drüber fließt, das hat so was Reinigendes. Nicht nur das Desinfektionsmittel, sondern einfach dieses Gefühl, ich habe es überlebt. Ich lebe und ich kann mich wieder selber um mich kümmern, um meinen Körper kümmern. Da kommen mir jedes Mal die Tränen aus Freude und Erleichterung. Das ist so ein wahnsinnig schöner Moment.
Ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. So vor 4,5 Jahren hatte ich einen etwas schwereren Unfall. Und habe es so genossen, nach 3 Tagen wieder alleine auf Toilette gehen zu können. So großartig.
Ja.
Woran glauben Sie?
Ich glaube, dass es einen Sinn gibt, also einen Sinn im Leben. Und ich glaube daran, dass wir auf der Welt sind, um Erfahrung zu sammeln und diese Erfahrung tatsächlich auch in irgendetwas Großem, was auch immer, zusammenfließt. Also dass wir nur kleine Teile von dieser großen, sagen wir mal Energie, was auch immer das ist, Energie ist. Denn ich sage auch immer wieder, wer einmal durch ein Mikroskop geschaut hat und sieht, wie das Leben aussieht, der kann nicht anders als an Wunder und an etwas Größeres glauben. Das ist für mich kein Zufall, das Leben. Das ist etwas, was Sinn macht, wo auch immer dieser Sinn liegt. Und ich glaube, also für mich im Kleinen ist mein Sinn, eine Bedeutung im Leben anderer Menschen zu haben. Es muss nichts Großes sein, was Kleines mit meinen Mitmenschen, dass ich dort etwas bewirken kann und etwas hinterlasse. Und das wird Einfluss auf alles haben.
Der große Sinn. Ich folge Ihnen da gedanklich gern, nur an einer Stelle nicht. Als ich nämlich gehört habe, da kommt übrigens Frau Baran jetzt, die hat ein Kind bekommen und dann die Krebsdiagnose. Mhm. Habe ich mir gesagt, diese Kombination ist sinnlos. Das gibt keinen Sinn, das ist nicht schön. Ein Kind gebären und dann eine Krebsdiagnose.
Ja, das fragt man schon. Klar, also eine Krankheit hat keinen Sinn. Die will mir auch nichts sagen. Also es ist nicht so, dass der Krebs kommt, um mir zu sagen, wie toll ich bin. Aber ich kann ja einen Sinn daraus machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das Richtige studiert habe mit Biologie und Medizinpädagogik, kam der Krebs zur richtigen Person, die aus dieser Sache etwas machen kann, nämlich diesen Krebscampus und jetzt die erste Lehrerin für Menschen mit Krebs sein kann. Das ist der Sinn, den ich daraus gemacht habe. Also die Ursprungssituation macht gar keinen Sinn, aber ich kann dem Sinn geben.
Stimmt. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also ich fange gerne mit Dingen an, weil dieser Zauber vom Anfang einfach unheimlich schön ist.
Da und Sie sind keine Prokrastiniererin, die so Dinge vor sich herschiebt?
Die Dinge, die keinen Spaß machen vielleicht, aber ich habe eher das Problem, dann durchzuhalten. Also anfangen tue ich mit vielen Dingen gerne viel. Mhm. Ich muss auch zu keinem Ende kommen, weil ich als Forscherin natürlich weiß, dass immer ein Ende auch ein Anfang von was Nächsten ist. Ne? Ich habe eine Frage in der Forschung beantwortet, aber das bringt dann 3 neue Fragen. Es ist ja nie ein Ende da von irgendetwas. Also Anfang und Ende ist nicht das Problem, aber das Durchhalten dazwischen, also weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig wird, wie bei meiner Erkrankung jetzt. Ne? Eigentlich wäre ich im Dezember durch gewesen mit dieser Therapie, mit dieser Operation. Dann kamen jetzt Komplikationen, jetzt gestern eine OP, die auch nicht funktioniert hat. Jetzt muss ich wieder operiert werden. Da trotzdem positiv zu bleiben und immer wieder aufzustehen und zu sagen, aber jetzt klappt es bestimmt, das ist eher das Schwierige.
Führen Sie eigentlich Buch, entschuldigen Sie die doofe Frage, führen Sie Buch über Ihre Krankenhaustage und Wochen und die OP-Anzahlen?
Ja, natürlich.
Und?
Das ist, wird jetzt meine 19. OP nächste Woche.
Seit ja. 2023?
2013.
13, pardon.
Ja. Genau, ja. Aber da sind ja noch andere Therapien dazwischen. Also das waren jetzt die großen Bauch-OPs, sind es dann 19. Da kommen da kleinere Eingriffe mit minimalinvasiven Therapien. Aber natürlich muss ich Buch führen. Und das ist ja das, was der Krebscampus auch anderen beibringt. Weil mein Leben, diese 12, 13 Jahre mit Krebs, sind so komplex, das kann kein Arzt oder keine Ärzte mehr überschauen. Wenn ich da komme, sehe ich, wie die schwitzen, weil sie nicht mehr wissen, was für eine Geschichte ich habe. Das so viel können die gar nicht lesen in der kurzen Zeit. Also muss ich genau wissen, wann was gewesen ist. Weil ich kann nur die Expertin meiner Erkrankung sein.
Also bräuchte man für Ihre digitale Patientenakte wahrscheinlich ein komplettes Serverline.
Ja, so ungefähr.
Mir ist übrigens eingefallen, Sie haben ja gesagt, Sie fangen gerne und leicht an. Aha. Ich glaube, es gibt eine Sache, da ist Ihnen das nicht so leicht gefallen und das ist ausgerechnet das jetzt wichtigste und ausgezeichnete Krebscampus. Ich glaube, da musste Ihr Partner Sebastian Mittag so ein kleines bisschen schieben, weil Sie ja eigentlich eine ganz tolle, Sie sehr erfüllende Berufstätigkeit als Medizinpädagogin ausgeübt haben in Leipzig an der Klinik und gesagt haben, nee, also das will ich eigentlich machen. Das ist toll.
Bei dem Krebscampus gründen, da waren wir uns einig. Das haben wir beide zusammen gemacht, weil wir erlebt haben an meiner eigenen Geschichte, dass das dringend nötig ist, dass wir PatientInnen mehr unsere Krankheit mitgestalten müssen, wenn wir lange damit leben wollen. Aber mich dann selbstständig machen und mich von dem einen zu verabschieden, um nur noch das andere, also den Krebscampus zu machen, da musste er schieben. Ich habe lange beides parallel gemacht und bin an meine Grenzen gekommen. Weil 2 Jobs und die Erkrankung, das geht tatsächlich nicht lange gut. Und ich vergesse manchmal, dass ich chronisch krank bin und möchte mehr, als ich kann. Und da war er und hat gesagt, wir müssen aber uns entscheiden für eins von beiden. Das zerreibt uns sonst.
Und wie ist es Ihnen gegangen in dem Moment?
Oh, das war schon schwer. Jetzt mittlerweile finde ich es gut, ist alles toll, so wie es ist. Aber diese Kündigung abgeben, das war nicht einfach, sich von einem Job zu trennen, der wirklich mir viel Erfüllung gegeben hat. Aber da ich ja was anderes habe, was mir auch Erfüllung gibt, ging es. Trotzdem vermisse ich das schon.
Wie funktioniert der Krebscampus von Babette Baranietz und Sebastian Mittank? Babette Baranietz, beste Gründerin in Sachsen, ausgezeichnet mit dem Gründerinnenpreis mit dem Sächsischen im vergangenen November für das Unternehmen Gesundheitsedukation Babette Baranietz, Sebastian Mittank, GBA, der Krebscampus, angesiedelt in Leipzig. Das ist ein Angebot, lese ich gerade. Das ist wichtig, wenn du dich überfordert oder allein fühlst, wenn du Angst vor Progress oder Metastasen hast und positiv, wenn du jemanden zum Austauschen suchst und komplementär etwas tun möchtest. Das ist so auf der Startseite des Krebscampus im Netz. Die Überforderung, das Alleinesein und die Angst.
Ja.
Ist das sehr weit verbreitet?
Ja, Krebs ist immer noch eine Erkrankung, die sehr viel mit Ängsten verbunden ist. Denn gerade im metastasierten Bereich ist es natürlich auch eine lebensverkürzende Erkrankung. Ne? Metastasen gehen dann nicht mehr so ohne weiteres weg. Also dann ist es nicht mehr heilbar. Es ist zum Glück dank der Medizin jetzt oftmals in einen chronischen Verlauf zu bringen, aber heilbar eben nicht. Und das muss man tatsächlich erstmal auch verkraften. Und da muss man Wege finden, wie man das psychisch auch verarbeitet.
Die Überforderung und das Alleinesein? Hat man nicht permanent eine Begleitung, unter anderem auch durch Ärzte und Pflegepersonal?
Dadurch, dass halt eben so eine metastasierte Erkrankung in den ambulanten Bereich sich entwickelt, also nicht mehr unbedingt immer an dem Krankenhaus angeschlossen ist und die ÄrztInnen auch tatsächlich immer weniger Zeit für uns vielen PatientInnen haben, bleibt das oft auf der Strecke, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Also was kann ich selber tun? Wie kann ich mich durch das Gesundheitssystem manövrieren? Ne? Wo sind denn meine AnsprechpartnerInnen? Das ist wirklich immer unübersichtlicher und es gibt immer weniger Ansprechpartner, die da helfen. Und wir brauchen dringend eine ambulante Struktur, die dort begleitend an der Seite von KrebspatientInnen sind. Momentan ist es so, dass man mit der Diagnose dann anfängt zu googeln und zu schauen, ne, und diese Informationsflut im Internet aber da nicht förderlich ist. Ne. Man landet auf ganz vielen Seiten, viele dubiose Seiten auch. Und am Ende weiß man gar nicht, wer der richtige Ansprechpartner ist und verliert sich auch in dieser Menge an Informationen ganz schnell.
Na gut, man muss erstmal erkennen, in einer vielleicht hoffnungslosen Situation, was sind denn seriöse Angebote? Ja. Und da könnte man ja sagen, also Krebscampus von Ihnen, Ihr Angebot zusammen mit Ihrem Partner, das wäre im Prinzip so eine ambulant digitale, niedrigschwellige Geschichte, die den Krankenkassen auch hätte selbst einfallen können.
Ja, aber da geht es um die Finanzierung. Ne? Wer baut das auf?
Ich dachte,
wer
finanziert das, ja.
Ja. Es gibt tatsächlich schon Bestrebungen sehr lange, gerade die Patientenedukation, so heißt der Fachbegriff für diese Stärkung der Patienten und der Entscheidungsfähigkeit von PatientInnen. Gibt es Bestrebungen und dann werden Forschungsprojekte gemacht, die werden 3 Jahre finanziert, dann weiß man nach den 3 Jahren, oh, es hat ja geholfen und dann gibt es keine Anschlussfinanzierung. Das ist ganz oft das Problem und dann kommt das nicht in die Versorgung rein. Was wir anders gemacht haben, wir haben gesagt als PatientInnen, wir machen jetzt co-kreativ, also mit anderen PatientInnen zusammen bauen wir was auf, wir finanzieren das alles selber und jetzt steht das soweit. Das kann uns keiner wegnehmen, da kann keiner die Finanzierung kürzen, weil wir das auf gute finanzielle Füße stellen. Und jetzt gehen wir mit den Krankenkassen ins Gespräch und gucken, wie wir das weiterfinanzieren können, damit irgendwann auch das nicht mehr am Geldbeutel der Betroffenen hängt. Die müssen das selber jetzt gerade noch mit einer Mitgliedschaft bezahlen, aber zum Glück mit niederschwelligen Preisen, weil wir von der Menge und von passiven Mitgliedern mit profitieren. Aber es soll natürlich auch mal Kassenleistung sein, für alle zugänglich.
Ja. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich weiß gar nicht, wie zuversichtlich man da sein darf im Moment. Nochmal zum Thema Patientenbildung, ja. Edukation. Das ist Ihnen ein wichtiges Anliegen. Sie tun das ja im Prinzip auch durch die Beratung. Also welche Erfahrungen gibt es, was kann man tun? Und wie sollte man sich auf die Gespräche mit den Ärzten vorbereiten, die ja vergleichsweise knapp Zeit haben,
genau.
Nicht tagelang. Warum ist es wichtig, sich da gut drauf vorzubereiten und wie groß ist die Gefahr, dass die Ärzte sagen, oh Gott, schon wieder so ein Klugscheißer als Patient. Ich kann es nicht ertragen, wenn sie es besser wissen als ich.
Die Gefahr besteht immer, aber die wird immer weniger, weil die ÄrztInnen natürlich auch sehen, dass es einfacher ist, mit gut vorbereiteten PatientInnen eine Therapieentscheidung zu treffen. Und es geht ja darum, dass wir gemeinsame Therapieentscheidungen treffen, wo der Patient, die Patientin den Weg auch mitgeht. Wenn sich die PatientInnen im Vorfeld darüber im Klaren werden, was sie selber auch für einen Wunsch an das Gespräch haben, womit sie rausgehen wollen. Und wenn sie sich die Fragen vorher notieren und priorisieren, welche Fragen die wichtigsten sind, dann bekommt das Gespräch eine Struktur, die auch den ÄrztInnen hilft, zu sehen, was die Bedürfnisse der PatientInnen sind. Und wir kriegen ganz viel Feedback von den PatientInnen, die das so machen, dass plötzlich die Gespräche ganz andere Wendungen bekommen und viel mehr möglich ist, auch an Therapieentscheidungen, was vorher aufgrund von Gesprächsproblemen, von Missverständnissen gar nicht möglich war. Also es profitieren ja beide Seiten von.
Und die digitale Patientenakte war schon mal ein kleines Thema bei Ihrer langen, sehr, sehr intensiven Kranken- und Krankheits- und Krankenhausgeschichte. Ja. Welche Vorteile könnte die bringen?
Gerade für uns im chronischen Verlauf bringt die natürlich den Vorteil, dass alle Informationen an einem Ort sind. Für alle Seiten zugänglich, hat natürlich noch ein paar Probleme, weil gerade jetzt bei uns oftmals da falsche Diagnosen drin stehen können.
Und die kann man nicht korrigieren
die kann man
und da
bisher,
löschen?
Bisher kann man die nicht korrigieren.
Oh, krass.
Wenn das einmal, es muss irgendwas mit Rechnung zu tun haben, wenn das einmal als Rechnung irgendwo geschrieben wurde, ist das schwer, das Dokument zu löschen. Da kann man nur ein neues dranhängen. Also da gab es schon einige Fälle.
Stimmt, die Krankenkasse kann ja gar nichts bezahlt haben, was es gar nicht war. Wenn es ein anderer Krebs war, dann haben die ja sozusagen...
Ja, das ist ganz schwierig. Aber das sind so Kinderkrankheiten. Ich glaube, die werden alle noch ausgemerzt. An sich sind wir, glaube ich, also alle, die im chronischen Setting unterwegs sind, Fans von der elektronischen Patientenakte. Also von der Idee.
Je mehr Informationen, desto besser.
Ja.
Gesundheitsminister Jens Spahn und andere reden von einem zu teuren deutschen Gesundheitssystem, also wo sehr viel Geld da ist, aber im Grunde genommen nicht so viel bei rauskommt, außer defizitäre Krankenhäuser und Krankenkassen, denen man auch immer wieder was zuschustern muss. Und Pflegeversicherung, alle völlig überfordert, obwohl so viel Geld im System ist. Und dann ist die Rede davon, naja, vielleicht könnten wir mal so eine Art Grundversorgung machen und alles drüber. Darum kümmern sich die Einzelnen mal etwas mehr selber. Dann klappt das auch mit der Finanzierung. Was halten Sie davon?
Ja, natürlich gar nichts. Also wir beobachten das schon ganz kritisch, weil alle Bestrebungen oder alle Ideen, die gerade so auf dem Tisch landen, bedeuten für uns im chronischen Setting mehr Ausgaben, also erschwerter Zugang zur Versorgung. Also ich bin davon überzeugt, dass wir uns das leisten können, das Gesundheitssystem. Ich denke auch nicht, dass das Problem bei uns PatientInnen liegt, sondern einfach in der strukturellen Problem. Und ich würde andere Wege gehen. Ich würde zum Beispiel die Wege gehen, PatientInnen besser zu schulen in Gesundheitskompetenz. Dann würden wir viele Notfälle vielleicht vermeiden. Das ist ja das, was wir mit dem Krebscampus machen. Wenn wir uns besser verstehen und auch das besser dokumentieren können, was ich zum Beispiel für Vitalwerte habe. Das kann ich jeden Tag zu Hause machen. Wenn ich gucke, ist das jetzt ein Fall, wo ich in die Notaufnahme muss, ja oder nein, wenn ich das besser einschätzen kann, wenn ich besser auch meine Nebenwirkungen von der Krebstherapie managen kann, dann, das wissen wir aus vielen Studien, dann minimiert das die Notfallkontakte, dann entlastet das um mehrere tausend Euro das Gesundheitssystem pro Patientin. Wir können die PatientInnen schon in die Verantwortung nehmen, aber nicht finanziell, sondern einfach in ihrer Selbstwirksamkeit. Also wenn wir ihnen beibringen, wie sie gut und kritisch mit sich und ihrem Körper umgehen. Das ist ja auch in der Prävention so. Ne? Wir reden viel über Prävention, Vermeidung von Erkrankungen, aber wir müssen den Menschen ja auch zeigen, wie es geht. Also und nicht dort die Gelder kürzen, sondern einfach vielleicht mal auch an die Schulen gehen, dort ein Gesundheitsfach einrichten, ne? Gesundheitskompetenz als Schulfach. Da würde, glaube ich, der Gesellschaft mehr geholfen werden.
Ich fand eine Geschichte spannend, die Sie im Vorgespräch erzählt haben, Frau Barin, jetzt, dass Sie irgendwann mal von Ärzten gehört haben, oh, das sieht nicht gut aus, der Krebs entwickelt sich nicht so toll. Und Sie aber durch täglichen Check Blutwerte den Eindruck hatten, nee, also mir geht's doch besser. Mhm. Und die Blutwerte sprechen doch eigentlich auch dafür, dass ich mir jetzt gerade nichts vormache. Und dann haben Sie die Ärzte darauf hingewiesen, dass da möglicherweise etwas falsch eingeschätzt wird.
Ja.
Wer hatte recht? Sie hatten recht.
Ja. Das liegt aber tatsächlich nicht daran, dass die Ärzte nicht so fähig sind oder ich mehr weiß, sondern dass die Therapien, die jetzt auf den Markt kommen, die entwickelt werden, die hat vor mir ja noch keiner bekommen, die sind ja neu. Ich bin sozusagen die erste Patientin zum Beispiel mit meinem Arzt, die diesen Weg mit der Therapie geht. Okay. Dem Arzt fehlt genauso die Erfahrung wie mir und wir haben keinen, der vor mir schon die Erfahrung gesammelt hat. Das heißt, wir müssen zusammen eben Therapieentscheidungen treffen. Und da ich ja so ein Blutwerte-Nerd bin, also mir das schön immer alles aufgeschrieben habe und viel Zeit habe, auch zu recherchieren und Studien zu lesen, wusste ich halt, dass bei der Immuntherapie, die ich vor 5 Jahren das erste Mal bekommen habe, es eben auch sein kann, dass der Tumor erst später kleiner wird, dass das einfach so eine Verzögerung ist, das heißt Pseudoprogress. Und ich habe gesehen, die Blutwerte werden besser. Der Arzt hat gesehen, der Tumor ist aber größer geworden. Und da müssten wir uns zusammensetzen und einfach überlegen, wie gehen wir damit weiter. Und ich habe gebeten, mir 2 Monate noch Zeit zu geben mit der Therapie und dann nochmal zu gucken, ob der kleiner geworden ist. Und da sind die mitgegangen, die Ärzte.
Und er ist kleiner geworden.
Ja, natürlich. Die Therapie ist einfach hat angesprochen. Und die Blutwerte haben es eher gezeigt. Das ist etwas, was wir PatientInnen einfach mit den Ärzten zusammen entscheiden müssen. Ich wusste auch nicht, ob ich recht habe. Es hätte ja auch sein können, dass der Arzt recht hat. Aber ich bin das Risiko mit ihm zusammen eingegangen. Und genau das ist es, was ich meine, dass wir zusammen einfach gute Entscheidungen treffen müssen, die manchmal auch ins Blinde sind, ne, ohne dass wir wissen, was da jetzt entsteht.
Ist das auch eine Immuntherapie, die Sie da machen?
Ja.
Gehört das dazu?
Naja, genau.
Was ist das, Immuntherapie?
Es wird meinem Immunsystem dabei geholfen, die Tumorzellen zu erkennen, indem man so eine Bremse wegnimmt. Also meine Immunzellen erkennen den Tumor nicht, die Tumorzellen nicht. Und wir geben mit Antikörpern jetzt sozusagen eine Möglichkeit, die Tarnkappe wegzunehmen, sodass die Immunzellen den Tumor wieder erkennen. und sehen und dann kämpfen können. Also letztendlich kämpft mein Immunsystem dank der Hilfe besser gegen den Tumor.
Klingt sehr viel verträglicher als andere Dinge, die man so über Krebstherapien hört.
Das ist eine kritische Frage, weil im Großen und Ganzen ist sie tatsächlich bekömmlicher als viele Chemotherapien auf jeden Fall. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es trotzdem auch bei einer Immuntherapie lebensbedrohliche Nebenwirkungen gibt, auf die man achten muss. Das Erste, was ich verloren habe, ist meine Schilddrüse. Also die funktioniert nicht mehr. Weil wenn man das Immunsystem so stärkt, dann kann das natürlich auch sich gegen den eigenen Körper richten. Und das ist nicht immer günstig. Also es gibt tatsächlich viele Menschen, die auch eine Immuntherapie wieder abbrechen müssen wegen Nebenwirkungen. Keine Krebstherapie ist ein Spaziergang tatsächlich.
Krebscampus. Ich nehme an, bei den 600 Mitgliedern, die derzeit voll zahlen, also die vollen Informationen bekommen. Also es gibt eine passive Mitgliedschaft für 9 Euro pro Monat und eine aktive Mitgliedschaft für 18 Euro pro Monat. Da kriegt man dann auch sämtliche Informationen, die man braucht. Bei den passiven Mitgliedern, da sind dann viele Familienangehörige eventuell mit dabei oder?
Also es ist ja so, dass die aktive Mitgliedschaft die Familienmitgliedschaft ist, ne? Weil Krebs, okay. Krebs ist ja, betrifft alle in der Familie, nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Partner, die Schwestern, die Eltern. Und die dürfen mit rein. Also die zahlen einmal diesen Beitrag und alle können rein, die das brauchen, also auch die Familienangehörigen. Und dort bekommen sie ja nicht nur Informationen, sondern richtig Seminare. Wir treffen uns da online, tauschen uns aus. Wir haben eine Psycho-Onkologin, die die Seelenzeit macht und unterstützt. Und die Passiven sind aber dann entweder Menschen, die keinen Krebs haben, unsere Ideen gut finden. Wir haben Psycho-OnkologInnen, die uns unterstützen, weil sie die Idee toll finden. Und wir haben auch Partner, die bleiben. Jetzt zum Beispiel, wenn die Ehefrau gestorben ist, ne, aktives Mitglied war, gestorben ist, wechseln oftmals die Familienangehörigen in eine passive Mitgliedschaft, bleiben uns also, ich sag mal, treu, unterstützen uns weiter, weil sie gemerkt haben, wie viel das ihnen geholfen hat und sie das anderen auch ermöglichen wollen. Und das finde ich schon eine sehr, sehr wertvolle oder eine sehr starke Wertschätzung unserer Arbeit.
Bei der Krebserkrankung aus Ihrer Perspektive als Krebserkrankte, Angehörige, sind die ein Segen oder ein Fluch?
Immer ein Segen.
Immer?
Immer ein Segen.
Auch wenn die total belastet sind
deswegen brauchen
und traurig?
Deswegen brauchen die Angehörigen ja auch Hilfe. Also ja, wir übersehen die Angehörigen ganz oft und es gibt noch weniger Angebote für Angehörige als für uns KrebspatientInnen leider. Das wollen wir ändern. Wir haben tatsächlich auch Angehörigengruppen, wo sich die Angehörigen austauschen können. Und die brauchen genauso Unterstützung, auch psycho-onkologische Unterstützung. Und dann können sie nämlich auch unter Eigenschutz das Beste für ihre Angehörigen geben. Aber ohne meine Angehörigen, also wäre das gar nicht schaffbar. Also Angehörige sind wundervoll. Sie brauchen halt nur Unterstützung.
Sie haben mal einem Arzt gesagt, der Sie gefragt hat, und was wünschen Sie sich denn so perspektivisch? Und da haben Sie gesagt, ich möchte den 18. Geburtstag meiner Tochter erleben.
Ja.
Das wäre in 5 Jahren, glaube ich. Ne? Mhm. Wie ist die Perspektive?
Ja, das schaffe ich. Und danach suche ich mir ein anderes Ziel. Dann möchte ich, dass sie, wenn sie heiraten möchte, dass ich da dabei bin. Vielleicht möchte sie auch Kinder haben, dann hätte ich das natürlich miterlebt. Vielleicht möchte sie eine Ausbildung machen oder studieren, dann möchte ich natürlich den Abschluss miterleben. Das Wichtige ist, sich bei so einer Erkrankung auch Ziele zu setzen, die man erreichen möchte. Ich habe keine Garantie, ob ich das schaffe. Aber schon der Weg dahin und die Zuversicht, die ich daraus schöpfe, die ist schon viel wert und die macht es natürlich realistischer, dass ich das schaffen kann.
Und das andere, also beim Krebscampus einen großen Personenkreis erreichen, eventuell zusammen mit anderen dann auch möglich machen, dass Beratung für mehr Menschen auch möglich ist, weil sie können sich ja nicht aufteilen, 24/7 beraten, ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Da wird Ihr Partner wahrscheinlich auch sagen, hallo,
genau.
Es gibt mich.
Ja, wir brauchen natürlich mehr MitarbeiterInnen. Wir brauchen vor allem auch mehr andere Fachdisziplinen. Ich bin sehr schlau, aber ich weiß auch nicht alles. Wir haben jetzt eine Psycho-Onkologin mit dabei, weil ich als Biologin keine psycho-onkologischen Angebote geben kann. Wir wollen eine Physiotherapeutin dazu holen. Wir haben eine Ergotherapeutin. Also wir brauchen natürlich auch Menschen, die noch mehr Expertise mitbringen. Wir brauchen auch langfristig mal eine Onkologin oder einen Onkologen. das, was uns wichtig ist bei den ganzen MitarbeiterInnen, ist, dass sie selber betroffen sind. Also tatsächlich, die selber auch eine Krebserfahrung haben, weil wir so auch dort wieder auch Arbeitsplätze schaffen können für betroffene Menschen. Ja, so wächst der Krebscampus hoffentlich dieses Jahr noch weiter.
Wissen Sie, was mich positiv extrem irritiert hat, Frau Baranetz? Dass Sie so mit einer neuen Pumpe, die Sie extra abgedeckt haben, damit man sie nicht hört, wir hätten es dann sicherlich erklärt, das ist das Mittel, was dann das Immunsystem...
Nee.
Das ist noch was anderes.
Das ist eine Komplikation aus, ich hatte eine Bauchwandmetastase, die im Dezember entfernt wurde. Und da gab es eine Wundheilungsstörung und jetzt müssen wir die Wunde irgendwie zumachen. Das ist jetzt eine Vakuumpumpe, die an meinem Bauch dran ist und immer so eine plubbernden Geräusche macht. Und die musste ich leider mitbringen.
Was mich wirklich ein kleines bisschen umhaut, ist diese grenzenlos positive und optimistische und zuversichtliche Ausstrahlung, die Sie mitbringen. Das finde ich toll.
Das Leben ist wunderbar, also wirklich.
Babette Baranetz bei MDR Kultur, beste Gründerin in Sachsen 2025, ausgezeichnet für die Gründungsidee des Krebscampus in Leipzig, zusammen mit Sebastian Mietank, dieses Angebot, mittlerweile etwa 600 Mitglieder, die aktiv sind. Es dürfen gern mehr werden, die Idee darf gerne Schule machen. Ich drücke alle Daumen. Und wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Babette Baranetz.
Dankeschön.
Herzlichen Dank. MDR Kultur trifft war das. In der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche ist Dennis Kraus zu Gast. Freier Theaterregisseur und ziemlich hoch dekoriert. Im vergangenen Jahr der Europäische Opernregiepreis. Dann der Deutsche Theaterpreis der Faust in der Kategorie Regie Musiktheater. Und zuletzt eröffnete er mit Der fliegende Holländer am Theater Osnabrück die aktuelle Spielzeit. Und am 30. Januar folgt die Neuproduktion von Don Giovanni in Chemnitz. Dennis Kraus zu Gast bei MDR Kultur trifft. Und alle Sendungen nachzuhören unter mdrkultur.de, hier bei MDR Kultur.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.